So, Hare Krishna, herzlich willkommen. Wir sind inzwischen soweit in den zweiten Teil des Programmes übergehen können. Und zwar der Vorlesung über das Thema soll heißen Inspiration heute. Ich bin mir darüber bewusst, dass sich viele schon Gedanken über das Thema gemacht haben, denn wir alle haben bestimmt zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben erfahren, wie uns eine Inspiration geholfen hat, in einen Weg entlang zu gehen, an den wir vorher nicht gedacht haben. Und insgeheim wünscht sich wohl jeder Inspiration, diese Kraft, die fast wie vom Himmel fällt und plötzlich das Leben umwandelt und hilft, eine bestimmte neue Sicht zu entwickeln zu einem ganz alten Thema, uns vielleicht sogar hilft, aus einer Situation, die wir bisher als ausweglos betrachtet haben, herauszukommen. Um das Thema einzuleiten, möchte ich euch die Geschichte von einem Vogel erzählen, der in einem Dschungel wohnte. Eines Tages kam ein Elefant vorbei und während der Vogel war eine Vogelmutter, die noch dazu gerade Eier gelegt hatte und die Jungen waren gerade am rauskommen. Während der Vogel jubilierte und zwitscherte und seine neue Brut begrüßte, kam der Elefant, der keine Nachkommen hatte und neidisch war, auf die Idee, den Vogel zu töten. Er nahm den Ast, schüttelte den Ast. Die Jungen fielen herunter und er zermalmte sie mit seinem unzivilisierten Fuß. Unsere Vogelmutter war völlig verzweifelt und beschloss den Suizid, den Selbstmord. Doch bevor sie den Selbstmord machte, wollte sie sich verabschieden von ihrem Freund, dem Specht. Sie hatten keine Affäre miteinander, das war eine ganz platonische Freundschaft. Und sie sagte, ich werde jetzt von dir gehen. Ach, sagte der Specht, warum? Und, ja, folgendes, der Elefant hat meine Nachkommenschaft gezeugt. Doch kein Problem, du bringst einfach neue Kinder in die Welt. Wozu Selbstmord? Ja, sagte die Vogelmutter, ich weiß, dieser Elefant ist von fieser, übler Natur und wird sich wieder über meine Jungen hermachen. Gut, sagte der Specht, immer noch kein Grund zum Selbstmord. Wir werden den Elefanten töten. Ja, sagte der Vogel, du machst mir Spaß. Der Elefant mit seinen Elefantenkräften ist uns bei Weitem überlegen. Ja, sagte der Specht, aber wir haben ja noch einen Freund. Ich habe einen Frosch, ich habe einen Freund, nämlich die Biene. Die kann uns, nicht die Biene, die Hummel. Die kann uns helfen. Ach, die Vogelmutter, jetzt piepert mich nicht so. Wie soll ein Specht und eine Biene zusammen mit mir einen gewaltigen Elefanten umbringen? Na, ja, dieser Specht, lass uns mal zur Biene gehen und sie einweihen. Ja, sagte die Biene, folgendes ist es sicherlich ein schwieriges Unterfangen, aber ich habe da auch noch einen Freund. So, der Vogel dachte jetzt, das kommt ein starker Freund, irgendein Bär oder ein Löwe. Mein Freund, der Frosch, weise immer einige Ausreden, sagte sie wieder. Gut, sie ging also zum Frosch und der Frosch überlegte ein wenig und dann hatte er plötzlich eine Inspiration. Er hatte eine Inspiration, die wirklich genial war und teilte sie seinen Freunden mit. So, der Plan wurde ausgeführt. Am Mittag, als der Elefant durstig war, kam die Hummel in sein Ohr und summte ihm ein schönes Lied. So, der Elefant war ganz begeistert und schloss voller Wertschätzung die Augen. Wenn Rahmen klassische Musik spielt, dann schließt er manchmal die Augen voller Wertschätzung über dieses klassische Thema, das er gerade gefasst hat. Nicht? So schloss also der Elefant, der ein ausgesprochener Kunstkenner war, die Augen. In dem Augenblick kam ganz nach Plan der Specht herbei und hackte die Augen aus. So als der Elefant natürlich wütend wurde, wurde er auch gleichzeitig, er wurde sehr durstig und wollte seinen Wunschschmerz mit reichlichen Mengen wohlschmeckenden Wassers stillen. Und zu dem Zeitpunkt, also der Plan wäre perfekt, kam der Frosch und quakte, so als wäre Wasser in der Nähe. Und der Elefant ging also dem Quaken nach, und der Frosch führte ihn mehr und mehr bis zu einem Abgrund, und da quakte er nochmal ganz laut und vernehmend, so ein richtig wohliges Platschquaken, so was ein Frosch im kühlen Nasse auszeichnet, nicht? Und als der Elefant das hörte, dachte er, jetzt ist es endlich soweit, jetzt bin ich als Ziel meiner Reise, nahm einen Anlauf, und der Rest ist das Lied des Todes. Das ist eine Inspiration zu verdanken. Obwohl es eigentlich nicht möglich war, für schwache Tiere wie der Specht, die Vogelmutti, eine Hummel und ein Frosch, einen elefantenstarken Elefanten ums Leben zu bringen, gelang es durch eine Inspiration, sodass die Vogelmutter friedlich ihre nächste Generation heranziehen konnte und den Wald bald bevölkerte damit. Über dieses Phänomen möchte ich heute ein bisschen sprechen. Ich möchte aber nicht im Königreich der Tiere bleiben, sondern, weil wir heute einen musikalischen Tag hatten, zu den Menschen gehen und ganz spezifisch euch etwas von Wolfgang Amadeus Mozart vorlesen, der eine Beschreibung darüber gab, wie er seine musikalischen Werke schuf. Wenn ich mich gut fühle und in guter Stimmung bin, oder wenn ich einen Spaziergang mache, fangen plötzlich gewisse Gedanken meinen Geist zu bevölkern an, so leicht, wie ich es mir nur wünschen könnte. Woher sie kommen und wieso, ich weiß es nicht und ich habe nichts mit ihnen zu tun. Wenn ich dann einmal ein Thema habe, kommt eine Melodie daran, fügt sich an das Thema entsprechend der Notwendigkeit, die die Gesamtkomposition hat. Dann ist meine Seele in Flammen, steht meine Seele in Flammen, in den Flammen der Inspiration. Wenn dann nichts meine Aufmerksamkeit ablenkt, wächst das Feuer. Die Arbeit wächst. Ich expandiere sie, stelle mir mehr und mehr Themen vor, bis ich dann die gesamte Komposition fertig in meinem Kopf habe. Das Interessante ist, die Themen kommen mir nicht eine nach dem anderen. Mit den verschiedenen, sodass ich an den verschiedenen Details erst arbeiten muss und sie als Ganzes zusammenbringen muss. Nein! Die ganze Musik kommt in ihre Gesamtheit. Und ich höre sie in meiner Imagination. So, hier spricht ein berühmter Musiker von diesem inspirierten Zustand, in dem er Musikwerke schafft. Unsere mechanistische Wissenschaft hat vergeblich versucht, das Phänomen der Inspiration zu erklären und es zurückzuführen auf chemische Wechselwirkungen im Gehirn, also neurophysiologische Vorgänge, um es in deren Sprache auszudrücken. Denn es besteht keine Möglichkeit, die Inspiration auf diese Weise zu erklären, weil plötzlich jemanden, und es gibt da die erstaunlichsten Vorfälle, etwas zufällt, worauf er nicht von sich aus hätte kommen können, mit seiner Chemie sozusagen. Wir alle sind begrenzt, doch das Phänomen der Inspiration kann uns plötzlich aus unseren Grenzen herauskatapultieren, sodass wir etwas Außergewöhnliches tun können. Es könnte zum Beispiel sein, dass mancher von euch, der diese Vorlesung besucht, plötzlich eine Inspiration hat, sagen wir einmal, einen gewissen Computer zu bauen und dann ein Computermillionär werden. Es ist interessant an dieser Stelle zu bemerken, der Erfinder also der Begründer des Apple-Systems, das ist ein bekanntes Computersystem, Steve Jobs, verbrachte einen Großteil seiner Zeit in einem Hare Krishna-Tempel und hatte dann irgendwann mal diese Inspiration, den Computer zu bauen und wurde dann ein Computermillionär. Kann man nachlesen in seiner Biografie übrigens, die jetzt unter den Yuppies sehr beliebt ist. So, eine Inspiration kann uns plötzlich aus unseren Grenzen heraus befördern. Ich möchte jetzt ein klassisches Beispiel von Inspiration geben. Das ist mein letztes Beispiel. Und dann ein paar Tipps geben aus der vedischen Philosophie, wie jeder von uns inspiriert werden kann und seine Grenzen verlassen kann. Mein klassisches Beispiel ist von dem Brahmana aus Avantipura. Dieser Brahmana war in einer großen Familie geboren worden. Er war sehr geizig. Er war recht vermögend, aber so geizig, dass er nicht mal die Notwendigkeiten im Leben kaufte und auch seinen Familienangehörigen diese Notwendigkeiten versagte. Er wurde deswegen sehr unbeliebt und alle richteten sich gegen ihn, bis schließlich durch das unwiderstehliche Schicksal ihm sein ganzer Reichtum gestohlen wurde und er arm und ärmer wurde. Alle wandten sich gegen ihn und alle waren enttäuscht mit ihm und waren ihm böse. So in seiner Frustration beschloss dann dieser Brahmana, sich zu lösen aus dem weltlichen Leben. Er nahm die Kleidung und auch die Stimmung eines Mönches an, eines Sannyasi-Mönches. San heißt alles und Nya heißt niederlegen. Ein Sannyasi ist ein gewisser Mönchsorden, wo die Mönche das ganze materielle Leben fallen lassen und einfach wie die Vögel am Himmel, die weder sehen noch ernten, durch die Gegend gehen. So, unser Avanti Brahmana wurde allerdings, ihm wurde das nicht leicht gemacht. Seine Bekannten und Familienangehörigen dachten, er hatte nur aus Frustration diesen Stand angenommen und nahm es nicht ernst. Sie spötteten und sagten, jetzt, wo du alles verloren hast, da ist es leicht, alles aufzugeben, du Heuchler. Und wenn immer er bettelnd von Tür zu Tür ging, hatte er nicht viel Erfolg. Die Leute nahmen ihm zum Beispiel seinen Stab weg, seinen Sanya-Stab weg, oder auch seine Bettelschüssel. Manchmal taten sie ihm Kohle an den Kopf. Das tut weh, wenn man keine Haare auf dem Kopf hat. Und einmal, stellt euch das bitte nur vor, saß er über eine mühsam erbettelte Mahlzeit und wollte gerade anfangen, sie zu essen, als plötzlich jemand raufpinkelte auf die Mahlzeit. Stellt euch das mal vor, das geschieht euch. Ihr habt lange gearbeitet, endlich habt ihr ein bisschen Essen und ihr macht euch fertig, freut euch, das Wasser läuft euch im Munde zusammen und dann das. So. Aber der Brahmana war nicht gestört. Er hatte eine Inspiration. Seine Inspiration war, dass er verstand, dass er ewige spirituelle Seele war, nur ein Durchgangsreisender in diesem Leben, und dass er dieses Missgeschick, das er gerade erfuhr, aufgrund seiner vorangegangenen Tätigkeiten erfuhr. Er war der Feind von vielen Menschen gewesen in seinem Leben, hatte dann aber, als er sich dem spirituellen Leben zuwandte, noch ein paar Reaktionen zu tragen. Er musste noch die Aggression, die er an anderen verübt hatte, erleiden. Und dieser Brahmana, in einem Zustand spiritueller Inspiration, verfasste einen bekannten Vers, den bis zum heutigen Tage Mönche in dem Lebensstand der Entsagung zitieren, und ich möchte ihn euch nicht vorenthalten. Heißt, etang sa'ashtaya paratmanishtam adyasitam purvatamir mahadvya ahang tarishyami durantabaram tamomukandangri nisheva jaiva. Ich übersetze es, weil die meisten es nicht verstanden haben wahrscheinlich. Ich werde den unüberwindlichen Ozean der Unwissenheit überqueren, indem ich im Dienst Lotusfüße Krishnas unverrückbar gefestigt bin. Dies wurde von den vorangegangenen Acharyas anerkannt, die unerschütterliche Hingabe an den Herrn Paramatma, die höchste Persönlichkeit Gottes, besaßen. Wir haben hier also zwei Bereiche. Einmal Inspiration im materiellen Leben, wie zum Beispiel Mozart oder der Computer-Ideologe Stephen Jobs, der eine bestimmte Inspiration hatte, die ihm verhalf, seine Grenzen zu verlassen. Und dann eine Inspiration im spirituellen Leben, die einem verhilft, das materielle Leben ganz und gar niederzulassen, also fallen zu lassen besser, und mit Entschlossenheit den Weg zur Ewigkeit anzutreten. Diese beiden Themen sind möglich im Bereich der Inspiration. Und nachdem diese Feststellung gekommen ist, möchte ich jetzt kurz sprechen, wie kommt diese Inspiration zustande. Im Jahre 1973 oder 72, kann ich jetzt nicht genau sagen, befand ich mich auf einem Morgenspaziergang mit meinem spirituellen Meister Srila Prabhupada. Und wir kamen, das war in Amsterdam, im Wondelpark, ihr mögt euch erinnern, das Hippie-Königreich und der Spazierweg von Königin Beatrix, waren beide im Wondelpark gelegen, in Amsterdam. Und wir gingen da auch spazieren und es war morgens und wir sahen so die Hippies überall liegen, wie Birnen, die vom Baum gefallen waren. Und sahen dann auch einen Baum. Und in diesem Baum war ein Vogel, der aus einem Nest sich anschickte, loszufliegen. Dieser Vogel war ein Jungvogel, hatte noch so den Flaum der Jugend um seine Ohren und versuchte also seine ersten Flugversuche zu machen. Und sprang dann schließlich los und flog und landete auf dem Boden. Ein bisschen tollpatschig zwar, aber an und für sich ganz elegant. Also es ging ohne größere Schwierigkeiten. So, Srila Prabhupada beobachtete den Vogel und wir auch, wie er seinen ersten Flug unternahm. Und wie er also sich da längs steuerte und manövrierte und auf dem Boden landete. Und fragte ihn, wie ist das möglich? Woher weiß der Vogel, wie er fliegen muss? Und sofort nahm ein Gottgeweihter die materialistische Erklärung an. Instinkt, Prabhupada, das ist Instinkt. Prabhupada sagte, ein Instinkt ist nur ein Wort für etwas, was schwer zu erklären ist auf materielle Weise. Nämlich die Intention oder Absichtlichkeit, die dieser Vogel hat, dass er gerade jetzt und nicht irgendwann sonst losfliegt und gerade hier landet und so weiter. Das ist eine Inspiration. Das kommt, und jetzt gehe ich über in den vedischen Bereich, das kommt durch die Überseele. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna das Phänomen der Inspiration so. Vedahang samati tani bhava. Vedahang samati tani. Das ist im Augenblick nicht präsent. Das bedeutet in Deutsch, ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Oder ein anderer Vers, ein anderer Text. Ishvara Sarva Bhutanam, ich weile im Herzen aller Lebewesen und lenke die Wege aller, die in diesem Körper weilen, wie auf einer Maschine aus materieller Energie. Und Krishna in Form der Überseele geht ein in jedes Herz. Und in dieser Form wird er Bhagavat Anyatra genannt. Die höchste Persönlichkeit Gottes, die im Herzen der bedingten Seele weilt und die uns Inspiration gibt, uns Erinnerung gibt und auch manchmal dafür sorgt, dass wir Dinge vergessen. Ihr kennt das doch, wenn ihr was sucht. Jetzt habe ich fast den Namen erinnert. Ach, er liegt mir auf der Zunge, sagt man. Und manchmal schafft man diesen einen Millimeter, einen Bruchteil eines Millimeters, wo man zur Erinnerung kommt und manchmal nicht. Die Überseele, die das erlaubt oder nicht erlaubt. Krishna weilt als Überseele auch in jedem Atom. Jagat Tattva heißt das. Er ist in jedem Atom im Universum gegenwärtig und sorgt dafür, dass die Naturgesetze nicht in zufälliger Art und Weise ablaufen, sondern nach einem sehr geordneten System. In diesen beiden Formen ist Krishna überall gegenwärtig. Nun, unser psychophysische Apparat, mit dem wir ja handeln in dieser Welt, funktioniert auf folgende Weise. Wir entwickeln einen Wunsch, und wenn wir diesen Wunsch haben und es unsere Karma erlaubt, können wir durch die Arrangierung der materiellen Natur das Ziel dieses Wunsches erlangen. Stellt euch bitte Folgendes vor: Ihr entwickelt jetzt aus irgendeinem Grunde den Wunsch, ins Schwimmbad zu gehen von Heidelberg und da eine doppelte Salto Mortale von einem Sprungbergbrett runter zu machen. So, der Wunsch ist da, wird stärker, und dann setzt sich eure Körper in Bewegung. Ihr macht die nötigen Bewegungen, die nötig sind, um ihn aus eurer mehr oder weniger komfortablen Sitzstellung herauszubringen, und geht zum Schwimmbad. Das ist eine total physische Angelegenheit. Muskeln kontrahieren sich, Sehnen bringen die Knochen zu verschiedenen Teilen, also ein vor den anderen. Ihr geht ins Schwimmbad, wollt vielleicht heute nicht bezahlen und klettert schnell über den Zaun, weil ihr auch nur kurz da seid, und zieht euch die Badebox an, die Badehose an, und geht dann auf das Sprungbrett. So, ob ihr jetzt eine doppelte Salto Mortale, weil man sich im Kreise drehen soll in der Luft und dann reinkommen ins Wasser, irgendwie noch günstig mit dem Kopf voran, nicht mit dem Bauch. Das zu sagen, das ist nicht nur abhängig von eurem Wunsch. Denn es mag sein, dass ihr nicht die physischen Möglichkeiten habt. Ich könnte nur einmal rumkommen in der kurzen Zeit auf 3 Meter. Nicht zweimal. Obwohl es, glaube ich, Leute gibt, die zweimal rumkommen können. Oder, Stefan? Gibt. So, liegt also nicht allein an meinem Wunsch. Liegt auch an der materiellen Natur, meinem Körper. Und vielleicht auch dem Sprungbrett. Es kann ja sein, dass das angesägt ist, zum Beispiel. Und wenn ich dann abheben will, nicht, dann rausche ich mit dem Steiß voran auf das Beton runter. So, der Wunsch allein ist nicht kennzeichnend, ist nicht das Einzige, was es gibt in dieser Welt. Es gibt auch Karma. Es macht mein Karma sein, mein Schicksal sein, dass während ich da in der Luft springe, dass ich mir plötzlich das anders überlege und einen anderen Einfall habe und dann also falsch lande und was auf jemanden drauf lande. Das passieren die komischsten Sachen heutzutage. So, diese beiden Dinge sind wichtig. Das heißt, entsprechend meines Wunsches handle ich, und entsprechend meiner vorangegangenen Handlungen kriege ich ein bestimmtes Ergebnis. Dieses Ergebnis wird von der Überseele gegeben, der die materielle Natur in Gang setzt, sodass sie entsprechend meines Karmas mir die Möglichkeit gibt, zu genießen oder zu leiden. Ich möchte euch hier, weil das ein kompliziertes Thema ist und ich weiß, dass ich manche von euch verloren habe, ein Beispiel geben. Vom Nürburgring. Nürburgring, oder wie das heißt, dieser Rennfahrerring. So, vor einigen Jahren gab es ein fürchterliches Unglück dort, und zwar ist ein Wagen auf Touren gekommen, sehr schnell gefahren und konnte sich nicht mehr in der Bahn halten und schoss aus der Bahn hervor, und dort war eigentlich, das war nur ein Probelauf oder ein Proberace, Proberennen sagt man. Irgendwie fuhr das Auto so schnell unglücklich, dass aus der Kurve, dass es zu der einen Familie, die da war, um das zu beobachten, sonst waren die Ränge leer, hinschoss und sie alle tötete. Eine junge Familie mit gerade frisch gezeugten Kindern. War also schade drum. Und dann trug es das Auto noch über die Ränge hinweg, und das Auto fiel dann 20 Meter, das waren so, Nürburgring, wer mal da war, weiß, das ist eine ziemlich geländige Gegend da, fiel 20 Meter runter, übertrubelte sich, landete auf den Autos, außer Autos natürlich, auf den Reifen, und in einer Stichflamme entfachte sich der Motor, der entzündete. So der Fahrer, es waren eigentlich zwei Fahrer, die fielen durch den Aufprall aus den Türen heraus, kullerten den Berghang runter und ihm wurde nicht mal ein Haar gekrümmt. Haben ihre Frisuren auch hier noch gerichtet ein bisschen, dass sie war ein bisschen durcheinander geraten, aber sonst, das war alles, nur die Frisur. So, wieso kam diese Familie, die nichts mit diesen gefährlichen Autorennen zu tun hatte, außer der passive Zuschauer zu sein, praktisch unter die Räder, und dieses Auto, dieses Mordauto oder dieses Killerauto, will ich mal nennen, kam wohl auch um, aber die Passagiere, also die Fahrer, der Driver, der musste sich nur die Haare kämmen, das war alles. Wieso? Das war, nennt sich Karma. Tätigkeiten, die in einem vorangegangenen Leben getan werden, sorgen dafür, dass man mit guten und mit schlechten Dingen in diesem Leben zusammenkommt. Das Gesetz des Karma. Und dieses Karma nun wird unter der Aufsicht der Überseele verwaltet. Man mache also einen Wunsch haben, sich ein Nürburgring-Rennen anzuschauen und da die flotten Autofahrer zu sehen. Doch wenn das Karma es will, das heißt, wenn die Überseele es will, arrangiert die Überseele die Umstände so, die materiellen Umstände, die materielle Natur, dass man, also wie es dieser Familie ging, den Tod erleidet, während andere, die nicht das Karma haben zu sterben, in viel riskanteren Umständen sein mögen, aber das Ganze überleben. So, Karma ist sehr schwierig zu verstehen in einem christlichen Zusammenhang. Wenn man denkt, die Seele ist erschaffen worden zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich zur Geburt, und wir sterben zur Zeit des Todes, dann macht Karma kaum einen Sinn. Die vedische Schrift jedoch lehrt uns, dass die Seele ewig ist, ein Durchgangsreisender, und mit sich das feinstoffliche Karma mitbringt, was dann unter der Aufsicht der Überseele dafür sorgt, dass es völlig ungleiche Umstände sind. Schaut doch selber, wenn wir nur ein materieller Körper wären, nur ein biologischer Roboter, dann würden in der gleichen Familie ungefähr die gleichen Schicksale geschehen. Was wir jedoch sehen ist, dass Menschen mit anscheinend unterschiedlichen Ausgangspositionen ganz unterschiedliche Bestimmungen erlangen, weil sie ein unterschiedliches Karma haben. So, zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen über die Überseele sprechen, nämlich den Faktor der Inspiration. Wenn sich jemand tatsächlich wünscht, in einem bestimmten Gebiet voranzukommen, ist es meistens so, es sei denn, das Karma ist ganz entgegengesetzt, dass er diese Inspiration kriegt. Ich möchte euch erinnern an Musiker wie zum Beispiel John Lennon, der Begründer der Beatles, der also in kleinen Bars in Liverpool rumspielte. Oder ich kann mich daran erinnern an die Rolling Stones. Die waren so arm, die lebten natürlich ein verlottetes Leben in ihren Betten und schossen dann mit ihren Pistolen die Ratten ab. Tum, 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 tum. Das war ihr Zeitvertreib. So arm waren die. Lebten living with the rats. Sie lebten mit den Ratten und manche sagen, sie haben es nicht viel höher gebracht, auch mit ihrem Geld. Jedenfalls kamen sie dann, hatten sie diesen wirklichen unbändigen Wunsch, und da es ihr Karma war, gelang es ihnen, auf die Bestsellerliste zu kommen. Ich dagegen hatte auch einen großen Wunsch, Musiker zu werden, und ich weiß noch, ich war beim Gitarrenunterricht beschäftigt, ich hatte einen erstklassigen Gitarrenlehrer und sagte immer, bitte bring mir bei, so zu spielen wie Jimi Hendrix. Das war damals ein sehr virtuoser Gitarrist, nicht? Und hat gesagt, nein, zuerst musst du Händchen klein lernen. Und dann habe ich diese langweilige Zupftechnik. Ding, ding, ding. Aber ich habe es nie zu mehr gebracht auf der Gitarre als Händchen klein. Ich kann jetzt noch nichts anderes spielen. Und habe auch nicht mehr den Wunsch, ehrlich gesagt. Entsprechend des Wunsches, der Wunsch ist also ein Faktor. Aber das Karma ist ein anderer Faktor. Wir mögen einfach, es mache einfach nicht in unserem Karma-Plan oder in unserem Karma-Bestellschein liegen, dass wir tatsächlich diese Besser, wir mögen die Bestellung aufgeben, aber der Ober macht sein, das gibt's nicht. Er macht sagen, das gibt's nicht. Der Karma-Ober macht sagen, das kriegst du nicht, mein Junge. So, dieses Gesetz wird verwaltet von der Überseele, von Krishna im Herzen. Mit anderen Worten, man kann auch im materiellen Leben Inspiration kriegen, doch nur in einem sehr begrenzten Rahmen. Dass Wolfgang Amadeus sein Werk schrieb und dass Steven Jobs den Computer erfand, war nicht nur allein auf deren Wünsche zu zurückzuführen, sondern im Wesentlichen abhängig von ihrem Karma. Nun, wenn wir zum spirituellen Leben kommen, dann durchbrechen wir das Karma. Wer sich im spirituellen Leben beschäftigt, wechselt die Ebene seiner Handlung und geht auf die spirituelle Ebene über, auf der Dinge möglich sind, die nicht auf der materiellen Ebene möglich wären. In der Brahma Sanghita heißt es, dass jeder im Universum, ob Indra, der Himmelskönig, oder das winzig kleine Insekt namens Indra Gopa, all diese also Lebewesen im Universum erleiden die Früchte oder bekommen die Früchte auf ihr vorangegangenes Tun. Und das findet statt unter der Oberaufsicht von Govinda oder der Überseele. Nicht jedoch, jetzt kommt die Ausnahme, ausgenommen von diesem Gesetz, dass man entsprechend des Karmas Reaktion kriegt, ist der Transzendentalist, der sich auf der spirituellen Ebene beschäftigt. Und ihr könnt das tatsächlich sehen, wenn ihr die geweihten Krishnas und andere Transzendentalisten studiert und ihr Leben betrachtet. Das ist keine Sache des Karmas. Man sieht, wie die Dinge tun, die unmöglich sind. Man sieht, wie die Devotees physische Grenzen durchbrechen und hinter sich lassen. Jeder von euch oder jeder auch von uns zu einem gewissen Teil bewegt sich in diesen Grenzen. Wenn man euch einen Ball in die Hand, eine Eisenkugel in die Hand legen würdet und euch bitten würdet, diese Eisenkugel wegzuschleudern, werdet ihr in verschiedene Himmelsrichtungen, werdet ihr einen bestimmten Kreis um euch ziehen. Die Eisenkugel würde mal, ich brauche nicht gleich so eine Stimme so groß sagen, wir, die würde mal, wie weit wirft man normalerweise, 30 Meter? So, kommt drauf an, wie schwer die ist, ne? Sagen wir so eine bisschen viel vielleicht. Sagen wir, ist ja jetzt egal, ich bin da nicht so echt, ich habe das noch nie gemacht. Sagen wir mal 30 Meter. Beim nächsten Wurf werft ihr vielleicht 31 Meter und dann geht ihr eine Buttermilch trinken und werft 32 Meter und 50 Zentimeter und dann werft ihr wieder mal vielleicht nur 18 Meter und bekommt ihr so ungefähr so einen Radius. Das ist der Radius des für euch möglichen Werfens. Alle eure Tätigkeiten befinden sich in diesem Radius. Nämlich, was euch der Körper und was euch eure Intelligenz erlaubt zu tun. Eine spirituelle Inspiration nun kann, obwohl wir vielleicht ein bestimmtes Karma haben mit unserem Körper, uns verhelfen, diese Radius zu durchbrechen. Ich meine da nicht jetzt den Werfradius nur mit, sondern alles Mögliche an Fähigkeiten. In der Bhagavad Gita gibt es im 10. Kapitel spricht Krishna darüber, und zwar Yetesham satata yukta anam vajatam pritipuva vakanda dani buddhi yogam tam jenamang upajantite. Diejenigen, die sich in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigen und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Krishna kann also, oder die Überseele, nimmt eine aktive Rolle bei denjenigen ein, die sich auf dem Pfad des Yogas, der Verbindung mit ihm befinden, und führt sie aus der materiellen Welt, aus dem Königreich des Todes in die ewige spirituelle Welt. Man erfährt diese Inspiration zunächst einmal dadurch, dass man Wissen bekommt und weiß, wie man sich zu verhalten soll. Ich weiß zum Beispiel, dass manche von euch in der Zuhörerschaft mit dem Gedanken spielen, den ewigen spirituellen Weg anzutreten und endlich das Spielzeugleben des materiellen Daseins stehen zu lassen. Und manches Mal kommen da Inspirationen in ihnen auf, die von der Überseele kommt. Ja, so musst du das machen, so machst du das und so machst du das. Aber aufgrund starker materieller Wünsche hören sie manchmal nicht die Überseele und machen es dann andersherum und sehen dann, dass da ein anderer Plan, merken dann erst später, dass ein ganz anderer Plan für sie da ist. So, das ist also ein wichtiger Punkt, den ich sagen möchte, während der Kami oder der Materialist unter den Gesetzen der Natur seine Inspiration empfängt, kriegt der Spiritualist oder der Transzendentalist seine Eingebungen direkt von der spirituellen Welt. Und diese Eingebungen verhelfen ihm, wie dem Brahmana von Avantipura, zurück in die ewige spirituelle Welt zu gehen, frei von dem Einflussbereich des Todes. So, Hare Krishna, das ist natürlich ein großes Thema. Ich möchte aber hier enden, denn das waren viele Dinge. Auf einmal sind hierzu aber irgendwelche Fragen da. Wie heißt du nochmal bitte? Thomas, genau, Thomas, bitte. Aha, Thomas fragt, ich wiederhole es nochmal, weil es noch nicht alle gehört haben, ist es möglich, dass es jemandes Karma ist, nicht zum Krishna-Bewusstsein zu kommen? Und dass er dann deswegen auch nicht zum Krishna-Bewusstsein kommt? So? Ja. Die Sache ist so, dass das Aufgreifen des spirituellen Lebens nichts zu tun hat mit dem Karma. Denn es ist etwas, was nicht im Karma-Plan enthalten ist. Karma kann also auch nicht verhindern, dass man zum spirituellen Leben kommt, da es von vornherein keine karmische Angelegenheit ist. Dann ist natürlich die nächste Frage, was entscheidet denn, ob jemand oder wie jemand zum spirituellen Leben kommt. Hier ist eine große Diskussion, aber ich möchte hier sehr kompressieren. Zunächst einmal ist der Wunsch entscheidend. Wir müssen einen Wunsch haben, der sich ganz, ganz taghaft auch nur ausdrücken macht. Zum Beispiel darin, dass wir plötzlich den Wunsch haben, also ich habe das Gefühl, jetzt ist das vegetarische Leben besser für mich. Ich sehe immer, wie mich das Fleisch auf eine bestimmte Ebene bringt und ich kann sie nicht verlassen. Ich merke aber, wenn ich vegetarisch esse, dass ich viel leichter bin. Ich möchte mich ein bisschen weiterentwickeln einfach. So dieser Wunsch, ganz, ganz zaghaft, ist da zur Weiterentwicklung. Das heißt, in die spirituelle Richtung zu kommen. Sagen wir erstmal Weiterentwicklung. Und jetzt kommt eine großartige Sache. Jetzt kommt das, was sich wirklich aus dem Karma heraus schleudert. Man nennt das Agyata Sukriti. Agyata Sukriti sind Tätigkeiten, die du, ohne dir direkt darüber bewusst zu sein, ausführst, die einfach auf dich zukommen. Zum Beispiel gehst du durch Freiburg hindurch und du siehst dort einen interessanten jungen Mann und der reicht dir plötzlich die Bhagavad Gita. Wow, sagst du, tolle Bilder. Das nehme ich natürlich sofort mit. Das interessiert mich. Steht da was über Vegetarismus drin? Ja, klar, sagt er, die ganze Philosophie, Ahimsa und so, gut, interessiert mich. Und du liest dann die Gita. Du hast es nicht bewusst herbeigeführt, jetzt mit dem spirituellen Leben so in Kontakt zu kommen. Du hast eine Tätigkeit jedoch getan, die unwissend war, die es dir ermöglicht hat, zum spirituellen Leben zu kommen. Du hast einen Transzendentalisten getroffen, der dir die Bhagavad Gita gibt und bist dann weitergegangen. Oder ich habe das sehr deutlich. Du kannst dir vorstellen, das ist ein Thema, was uns brennend interessiert, nicht? Wie wir da zugekommen sind. Manchmal ist es so, dass jemand in der Nachlassenschaft seines Opas auf einem verstaubten Dachboden plötzlich ein Buch findet, wo reines spirituelles Wissen enthalten ist, wie zum Beispiel Schönheit des Selbst, Und dann fängt er an, dann Frucht, dann trägt sein Wunsch weiter Frucht. Er möchte also jetzt mit spirituellem Leben anfangen und erkundigt sich dann natürlich über die Möglichkeiten, wie das zu tun ist. So, dieser erste Kontakt, der dich sozusagen aus dem Leben, aus dem materiellen Leben, der den Anfang bildet für deinen ersten Schritt auf dem spirituellen Leben, und da könnte sicherlich jeder Devotee euch die erstaunlichsten Geschichten erzählen, das ist ermöglicht durch Krishnas Mercy. Ich will euch das Zusammengesagte, das bisher Gesagte in einer erstaunlichen Geschichte zusammenfassen. Und zwar gab es einmal einer, der jetzt ein Mönch geworden ist, der leidenschaftlich dem Angelsport verfallen war. Und der angelte, und eines Tages dachte er sich, das ist doch nicht mehr feierlich. Ich töte hier so viel Fische, auf so grausame Weise fische ich die aus ihrem Element heraus, aus ihrem Zuhause, nicht? Angle ich mir sie raus und dann haue ich ihnen mit dem Schuh eins über die Rübe und dann koche ich sie. Das ist doch wirklich nicht mehr feierlich. Aber aus Habitus, man sagt, die Angewohnheit ist die zweite Natur, ging er wieder hin und fischte aufs Neue. So, während er fischte, macht es wieder den Ruck an der Angel. Und er dachte, oh no, hoffentlich ist es nicht ein Fisch. Und pflichtweise zog er das ein. Und wie es einzog, sah an der Angelrute ein Buch, die Bhagavad Gita. Was ist das? Und nahm die Gita und las sie durch und wusste jetzt, das ist es. So, das war nicht von ihm geplant, die Bhagavad Gita zu fischen. Er hatte nur so einen anfänglichen, leisen Wunsch. Und der Rest war dann das Eintreten der spirituellen Dimension in sein Leben, könnte man sagen. So, das ist eine völlig unerklärliche Weise, die nicht nach mechanistischen Gesetzen geschieht. Und die einfach beginnt. Und das kann jedem widerfahren, auch einem Karmakarti, wenn wir diese neue Schöpfung vielleicht euch allen bekannt machen können. Karmakarti, es gibt Kamikaze-Flieger, und es gibt auch Karmakartis, das sind die Materialisten. So, dieser Eingriff sozusagen, das ist ein spiritueller Eingriff und ist nicht abhängig vom Karma. So ist das zu verstehen. Eine sehr nice Frage. Wir haben die gerade auf unserer Farm, wir haben jetzt in Heidelberg 30 Autominuten von hier eine Farm, haben wir sie an einem Morgen intensiv durchdiskutiert. Wir sprechen viel über gerade dieses Thema, also nämlich sehr gutes Thema. Ja, Gnade, genau. Gnade, das ist Gnade. Ja, sind noch Fragen? Man muss natürlich dann, wenn es soweit ist, diese Möglichkeit auch ergreifen. Das ist dann wieder von deinem freien Willen abhängig, nicht? Ob du die Möglichkeit tatsächlich wahrnimmst, die dir gegeben ist. Sind Träume Inspiration? Ja, können es sein. Spirituelle Träume sind zum Teil sehr, sehr wichtig. Für einen Transzendentalisten sind Träume nicht immer Schäume. Es gibt da richtige Anweisungen. Und meistens kann man kann das so sehen, wenn man ich habe mal meinen spirituellen Meister dazu gefragt, wie das, die Träume einzuordnen sind im spirituellen Leben, und da sagte er, wenn es materielle Träume sind, also wo keine Inspiration da sind, dann vergisst es die eine Person, von der du träumst, die vergisst es. Nur du bist die Dritte bewusst. Oder sagen wir, eine andere Person träumt von dir oder hat einen Traum, wo du eine wichtige Rolle spielst. Du weißt davon nicht. Aber wenn es ein spiritueller Traum ist, wissen es beide Personen. Ich weiß zum Beispiel, dass ein guter Freund von mir, der hat mich einmal, nachdem ich in der Nacht geträumt hatte, ich hatte ganz intensiv zu ihm gepredigt, merkst du denn nicht, dass du wie ein Hamster bist, der einfach nur in seinem Rad läuft und nicht vorankommt, obwohl es
obwohl er schwitzt und es den Anschein nimmt. Und da rief er mich am nächsten Morgen an und sagte, also vielen Dank für deine Inspiration, aber ich muss dir sagen, ich bin noch nicht bereit für den Schritt.
Er hat mich einmal, nachdem ich in der Nacht geträumt hatte, ich hatte ganz intensiv zu ihm gepredigt, merkst du denn nicht, dass du wie ein Hamster bist, der einfach nur in seinem Rad läuft und nicht vorankommt, obwohl er schwitzt und es den Anschein nimmt? Und da rief er mich am nächsten Morgen an und sagte, also vielen Dank für deine Inspiration, aber ich muss dir sagen, ich bin noch nicht bereit zu dem Schritt, den du mir vorschlägst. Nicht? Das war also auf dieser Ebene. Und ich wusste, ja, was soll ich denn tun, sag ich, soll ich weniger intensiv predigen? Und dann gibt es andere Inspirationen, das war jetzt so eine Inspiration. Ein anderer Traum von einem guten Freund von mir, der war sehr versessen auf Marihuana, weil er dachte, so könne er sein Bewusstsein erweitern. Und er träumte dann eines Tages von einem Devoti, der kam eine Treppe herunter und brachte ihm ein Feuerzeug. Und auf dem und er hatte die Kraft, durch diese Inspiration tatsächlich das Marihuana-Rauchen aufzugeben. Er hatte echt die Kraft. Nicht? So. Aber dann gibt es auch Inspirationen, wo Krishna einem direkt im Traum erscheint. Und man kann feststellen, ob das eine Inspiration war, wenn man danach in der Lage ist, das Leben nachhaltig zu verändern. Dann war es also kein Traum. Denn manchmal, man muss ja selbstkritisch bleiben, sind diese Dinge, die wir für eine göttliche Inspiration halten, einfach nur Schaumblasen unseres aufgepeitschten Verstandes. Also da ist so ein Kriterium. Auch in der mystischen Literatur wird hier intensiv geforscht. Es geht darum, um die Authentizität einer spirituellen Erfahrung. Nicht? So die sind ein bisschen verloren, was Maßstäbe angeht, aber diese Maßstäbe werden in den vedischen Schriften gegeben. Es soll ein nachhaltig verändern, sodass man auf die Ebene kommt, wo sich tatsächlich glücksverheißende Umstände einstellen und Leiden nachlässt, weil man in der Lage ist, eine Veränderung in seinem Leben vorzunehmen. Ja. Gut, ich glaube, wir haben ein natürliches Ende erreicht oder erlangt. Aniruddha, gibt es schon Prasadam? Ja, wir haben eine Neuerung, die ich noch kurz bekannt geben möchte. Wir haben festgestellt, dass manche von euch die Süßigkeiten, die wir austeilen, wir haben ja einen Teller mit Gemüsepräparation und dann einen Teller mit Sweets oder Süßigkeiten, dass manche von euch die Süßigkeiten scheuen wie Dracula das Kreuz und haben immer so viel Reste von halb angegessenen Süßigkeitstellern und deswegen wollen wir ab heute Folgendes einführen, dass wir am Ende, wenn nicht ganz am Ende der Mahlzeit, aber so gegen Ende der Mahlzeit, wenn ihr schon wenn ihr schon seht, was noch im Rahmen des Möglichen ist, dass wir dann kommen mit den Sweets und die euch nach Wunsch geben. So, das hat den Vorteil, dass diejenigen, die absolute Sweets-Fans sind, mehr kriegen von den süßen Dingen im Leben und diejenigen, die Sweets nicht so gerne mögen, dann keine Reste lassen müssen, was ihnen bestimmt auch unangenehm ist und was einfach nicht gut ist, bei spiritueller Nahrung da Reste zu lassen. Gut, also seid nicht enttäuscht, wenn ihr den Sweet-Teller nicht sofort seht und betrachtet die Möglichkeit des Selbstmordes nicht. Es gibt das, aber zu einem anderen Zeitpunkt nicht. Gut, Dankeschön. Hare Krishna.